Detektor FM. Zurück zum Thema.
Das Vermögen ist so ungleich verteilt wie noch nie. Die Renten werden kleiner und studieren tun meistens nur die, die aus Akademikerfamilien kommen. Betrachtet man die deutsche Gesellschaft etwas genauer, stellt man fest, dass nicht alles nach dem Prinzip der Chancengleichheit verläuft. Dieser Problematik werden wir uns nun eine Woche lang widmen und die Frage stellen, wie ungerecht ist Deutschland? Heute wirft meine Kollegin Rabea Schlotz erstmal einen Blick auf die Vermögensungerechtigkeit in Deutschland.
Vermögen in Deutschland ist so ungleich verteilt wie noch nie. Das sagt ein neuer Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Insgesamt hatten die deutschen Haushalte ein Nettovermögen von rund 6,3 Millionen Euro im Jahr 2012. Im Durchschnitt macht das 38.000 Euro pro Erwachsenen. Allerdings sagt der Durchschnitt nicht allzu viel aus. Der Median ist in solchen Statistiken oft sehr viel aussagekräftiger. Der Median teilt in diesem Fall das gesamte Vermögen in Deutschland in zwei Hälften. Jeweils 50% haben mehr, 50% haben weniger Vermögen zur Verfügung. Und schon sieht es ganz anders aus mit der Vermögensverteilung in Deutschland. Der Median liegt nämlich gerade einmal bei 17.000 Euro. Christian Bollert hat mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, über die Vermögensungleichheit in Deutschland gesprochen.
Wundert es Sie nicht, dass sich kaum noch jemand darüber aufregt, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer?
Doch, das Thema Verteilung ist ganz zentral in der deutschen Diskussion. Wir sehen es ja in der Diskussion um den Bundestagswahlkampf und jetzt auch, wo es vor allem um die Frage der Verteilung geht. Und die Rentenreform, die Rente mit 63, der Mindestlohn, sind ja alles auch indirekt Antworten darauf, dass das Gefühl in der deutschen Bevölkerung so ist, dass es eine große Ungerechtigkeit oder eine Ungleichheit, eine zu große Ungleichheit in der Verteilung von Einkommen und Vermögen gibt. Deshalb die Diskussion ist da, aber sie wird sehr indirekt geführt und geht nicht wirklich auf die Wurzeln, woran das liegen könnte, dass wir diese hohe Ungleichheit haben und was wir tun müssen.
Was sind denn die Wurzeln aus Ihrer Sicht?
In erster Linie ist die Wurzel, dass wir eine sehr geringe soziale Mobilität und Chancengleichheit haben in Deutschland. Wir haben in unseren Studien am DIW Berlin auch gefunden, dass es unglaublich schwierig ist, für jemand aus einer sozial schwächeren Familie sozial mobil zu sein, also einen Aufstieg, eine Karriere zu haben und dann auch in höhere Einkommensgruppen vorzudringen. Und das geht bereits auf die Bildung zurück. Wir sehen, dass 70% beispielsweise der Akademikerkinder zur Universität gehen, aber nur 20% der Nicht-Akademikerkinder. Wir sehen es im frühkindlichen Bereich, wo doch die sozial oder Kinder aus sozial schwächeren Familien sehr viel weniger von profitieren und viel zu wenig an diesen frühkindlichen Bildungsangeboten teilnehmen. Also es geht wirklich selbst auf die ersten Jahre des Lebens zurück, wo diese Ungleichheiten, Chancen und Ungleichheiten entstehen.
Das heißt, da steht eigentlich schon fest, wenn ich reiche Eltern habe, dann werde ich es auch irgendwann zu einem zumindest Studium schaffen und auch einen vernünftigen Job kriegen. Und wenn ich aus einer Hartz-IV-Familie komme, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass ich studiere.
Ja, wir finden es vor allem zwei Determinanten. Das ist zum einen das Einkommen der Eltern, aber auch ganz wichtig der Bildungshintergrund der Eltern. Also es ist nicht nur Einkommen, sondern es ist auch die Bildungs, ja, wie viel Bildung die Eltern haben. Und wir finden in unseren Studien, dass das knapp die Hälfte des Einkommens der Kinder später erklärt. Also was sie nachher für eine Karriere, für einen Beruf haben. Und das sollte uns durchaus zu denken geben.
Wie könnte man denn diese Probleme lösen aus Ihrer Sicht?
Es gibt prinzipiell zwei Lösungsansätze. Der eine Lösungsansatz ist, man macht hinten, was hinten rauskommt, gleicher. Das heißt, man verteilt aktiv um über Steuern, über Abgaben, über Transfers von den Vermögenden oder Reichen zu den weniger Reichen oder weniger Vermögenden. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass man das Problem bei der Wurzel vielleicht nicht beseitigt, aber zumindest reduziert. Das heißt, dass man wirklich über Chancengleichheit redet, dass man erstmal versucht, die Bildungschancen, die Bildungsqualität für alle, egal welchem sozialen und Bildungshintergrund die Kinder haben, zu beseitigen. Und ich denke da, das ist wirklich das Vielversprechende, zu sagen, wir versuchen wirklich das Problem bei der Wurzel zu packen. Und wir sehen durchaus, dass wir vor allem im frühkindlichen Bereich, also zwischen 1 und 6 Jahren der Kinder, unheimlich viel richtig, aber auch unheimlich viel falsch machen können. Und hier steht Deutschland im internationalen Vergleich sehr schlecht da. Wir machen noch immer viel zu wenig im frühkindlichen Bereich, müssen da nicht nur das Angebot von Kita-Plätzen jetzt erhöhen, sondern vor allem die Qualität. Und wir müssen viel mehr der sozial schwächeren Familien erreichen, und sie davon überzeugen oder sie in dieses Angebot aufnehmen, sodass auch die Kinder dort davon profitieren können.
Wenn es um soziale Gerechtigkeit und um Ungleichheit geht, dann gibt es aber natürlich auch immer die, ich sag mal, Pessimisten, die sagen, naja, egal was man da macht, ob man da mehr verteilt oder nicht, am Ende bleibt es trotzdem übergleich. Also wenn man die letzten FAZ-Ausgaben gelesen hat, dann kommt da immer wieder raus, naja, auch die Schweden und die Norweger und Finnen und so kriegen es auch nicht viel besser hin. Kann der Staat tatsächlich da eingreifen und irgendwie regulatorisch wirken?
Also prinzipiell muss man auch vorsichtig sein. Wir wollen natürlich nicht alle gleich machen. Es kann nicht das Ziel sein, dass nachher alle das gleiche Einkommen, gleiche Vermögen haben. Das heißt dann Sozialismus oder das geht dann in diese Richtung. Aber es muss darum gehen, den Menschen erstmal gleiche Chancen zu geben und wirklich ehrliche, gleiche Chancen, sodass die Menschen ihre Fähigkeiten entwickeln können und nutzen können und Wahlmöglichkeiten haben. Das ist, glaube ich, die größte Aufgabe und da kann man eine ganze Menge mit erreichen. Das zeigen unsere Studien. Und das Zweite ist dann, gut, wir machen natürlich auch Umverteilung von Vermögen und von Einkommen durch das Steuersystem, durch die Transfers. Und da kann man sicherlich überlegen, ob man noch mehr machen will. Für uns stellt sich jedoch viel eher die Frage, können wir es nicht besser machen? Und wir sehen, wir sind ein Land, in dem unheimlich viel Umverteilung über Steuern und Abgaben stattfindet, mehr als in fast allen anderen Ländern, ausgenommen die Skandinavier. Und da müssen wir uns fragen, können wir nicht die Menschen, die von den Transfers profitieren sollen, viel besser erreichen? Und hier gibt es viel zu viele Beispiele, dass wir das nicht ausreichend gut machen.
Wie könnte es denn besser gehen?
Das könnte besser gehen, indem man sich anguckt, welche Maßnahmen machen wir, wofür geben wir wie viel Geld aus und wer profitiert davon. Ein gutes Beispiel ist die Rente mit 63, die ja natürlich nicht die Bedürftigen und die sozial Schwächsten profitiert, sondern es sind vor allem Menschen mit einer langen Karriere, mit relativ guten Einkommen, also eher aus der Mittelschicht, die von dieser Rente mit 63 profitieren. Das ist jetzt ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist das Kindergeld, wo jemand mit einem hohen Einkommen oder Eltern mit einem hohen Einkommen fast 50% mehr Kindergeld oder über den Kinderfreibetrag Unterstützung bekommen als jemand im Hartz-IV-Haushalt, wo eine Kindergelderhöhung, die jetzt auch diskutiert wird, prinzipiell überhaupt nicht ankommt, da es voll angerechnet wird. Also das sind zwei Beispiele, wo sich deutlich zeigt, dass man doch die großen Ausgaben, die man vom Staat macht, die großen Transfers, doch besser auf die sozial Bedürftigen und auf die Schwächeren abstellen kann. Und hier haben wir eine Menge Potenzial, das zu verbessern.
Wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, dann scheint ja doch die Schere zwischen Arm und Reich trotzdem immer weiter auseinanderzugehen und immer größer zu werden. Haben Sie denn tatsächlich große Hoffnung, dass sich das wieder ein bisschen zurückdrehen lässt tatsächlich?
Ja, ich denke, es lässt sich zurückdrehen. Wir sehen ja auch, dass seit 2005 die Ungleichheit sowohl bei den Vermögen als auch bei den Einkommen sich nicht weiter verschlechtert hat. Also es ist nicht so, dass es immer weiter steigt. Wir hatten einen starken Anstieg in 90er Jahren, Anfang der 2000er und dann vor allem durch die positive Entwicklung im Arbeitsmarkt hat sich das stabilisiert. Auch hier haben wir noch Nachholbedarf. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren auch die Einkommen der einkommensschwächeren Gruppen deutlich nach oben sehen, sprich zum Beispiel Mindestlohn. Gleichzeitig sollten wir aber davon nicht zu viel erwarten, denn das wird nur einen relativ geringen Einfluss auf die Ungleichheit haben. Deshalb müssen wir uns genau überlegen, wie können wir die Gelder, die wir ausgeben, staatlichen Gelder, die Transfers, die wir machen, wesentlich besser auf die ausrichten, die es benötigen. Und vor allem nochmals diese Chancenungleichheit, soweit es geht, zu beseitigen oder zu reduzieren. Das sind die zwei Wege, die das meiste Potenzial haben.
Deutschland führt die Liste der Vermögensungleichheit in der Eurozone an. Und das, obwohl die Wirtschaft brummt. Oder vielleicht deswegen? Denn gerade die, die sowieso schon ein großes Vermögen haben, werden stetig noch reicher. Für die, die wenig haben, ändert sich nichts. Das ist problematisch. Denn wer als Arbeitender schon nichts hat, wird auch mit der Rente nicht besser dastehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.